Elena und ich haben heute die große Ehre, Jan Schierhorn als Gast zu begrüßen und ihn euch vorzustellen. Unseren allerersten Gast jemals, an den sich unser aller Urnachkommen fortan erinnern werden. 1969 geboren und bereits 25 Jahre später Agenturinhaber, bietet er nationalen und internationalen Markenartiklerkunden Sampling-Services, Promotions und strategische Beratung an. Die Agentur wächst zum größten Dienstleister Deutschlands in dem Bereich und fortan lebt er nach dem Credo Work Hard, Play Hard, zu Recht finde ich. Doch all die betriebswirtschaftlichen Erfolge sättigen ihn nicht emotional, was er unterbewusst spürt, aber in einem Schlüsselmoment in sein Bewusstsein dringt, von dem er uns vielleicht heute erzählen wird. Die Perspektive ändert sich und die Frage des Warums, die sich wahrscheinlich nicht wenige andere Menschen tagtäglich stellen, wird noch einmal bedeutsamer. Das ist ein bisschen für mich wie Hollywood-Filme, ja, wie beispielsweise Wolf of Wall Street, wo sich zunächst alles um Business dreht, aber dann Familienzuwachs einen persönlichen Paradigmenwechsel nach sich zieht. Nur, dass Jan eben der prototypische Gegenentwurf eines Wall Street-Bankers ist. Also er ist deutlich sympathischer als einer. Das macht die Geschichte aber nicht weniger interessant, sondern eher noch interessanter. Denn er hat eine Symbiose aus seinen Fähigkeiten und seinem, wie ihr gleich feststellen werdet, sozialen Wertesystem geschaffen, die ich persönlich brillant finde. Und daher bitte ich um Aufmerksamkeit für Jan Schierhorn und das Geld hängt an den Bäumen. Viel Spaß.
Exakt, exakt. Für die Begrüßung.
Sehr gerne.
Ja, hallo.
Was sind denn die ersten Punkte, die dir sofort eingefallen sind?
Also es fing schon viel, viel früher an. Also wenn ich chronologisch zu dem, was du gerade erzählt hast, ich bin in der Schule einmal sitzen geblieben tatsächlich. Das war mein Karrierestart, mein nicht so gelungener. Ich glaube, in der 9. Klasse war das. Es ging um Latein und Altgriechisch.
Kenne ich aber auch. Schwierig.
Die 9. war bei mir auch schwierig.
In dem Spannungsfeld und ich hatte ganz viele andere Sachen im Kopf, aber ganz sicherlich keine alten Sprachen. Mhm. Und da ich dann mit 18 noch in der Schule war und halt sehr früh mich über alle möglichen Sachen informiert und mit allen Sachen beschäftigt habe, habe ich schon, ich glaube damals ging es noch oder es geht jetzt schon früh, mit 17 meinen Gewerbeschein gemacht. Ui. Das heißt, ungefähr 8 Jahre früher stand ich, da habe ich noch keine internationalen Agenturen beraten, aber die erste Werbegemeinschaft gegründet und während der Schulzeit auch schon eine Schülerzeitung aufgemacht. Und meine Domäne war damals, Leute zu besappeln und Anzeigen zu verkaufen.
Das ist aber ein klassischer Talent, ne?
Ja, also Verkäufertalent, das ist eine Sache, die zeichnet sich danach im Leben auch deutlich ab, finde ich. Bei dir ist es ja dann im Endeffekt irgendwo dann so ein bisschen auch in eine Richtung gegangen, würde ich mal sagen.
Ja.
Alles, was mit Kommunikation und Marketing zu tun hat.
Genau.
Schön.
Ja, und also es gab tatsächlich dann einen sehr bunten Ritt, eine Achterbahnfahrt durch meinen berufliches Leben. Ich habe eine ganze Reihe von so kleinen Erfolgsstories gehabt. Da ist tatsächlich sowas wie eine Werbegemeinschaft im zarten Alter von 17, 18 Jahren zu bilden.
Ja, schon früh.
Relativ früh. Und mir ging es halt darum, zu gucken, mich auszuprobieren.
War das bei dir auch damals so, du hast gesagt, dass du dich in der Schule schon vor dem Abitur, vielleicht einer der Gründe, weswegen du sitzen geblieben bist, vielleicht auch nicht, das überlassen wir deinen Lehrern in dem Fall, dass du dich halt einfach schon mit außerschulischen Sachen sehr, sehr viel beschäftigt hast. Und damit meine ich jetzt nicht Partys feiern, wie auch immer, sondern halt eigenständige Sachen, die man halt als Unternehmer vielleicht irgendwann später auch braucht oder den Anspruch zumindest hat.
Ich war kein wirklich beileibe, kein guter Schüler. Meine Interessen waren da eher Freunde. Ich bin gerne zur Schule gegangen, weil ich soweit ganz beliebt war und andere auch gerne mochte. Das heißt, ich mag Menschen total gerne. Und wer Menschen gerne mag, bekommt viele, viele Impulse von außen zugespielt. Und entsprechend weit war mein Schirm damals aufgespannt. Das ist ja ohnehin das Alter, wo du rauskommst aus deinem eigenen Kokon und sehr, sehr viel in Kontakt gehst mit allem, was um dich herum geschieht.
Kannst du noch sagen, was damals die Motivation war, im Alter von 17 dieses Projekt anzuschieben? Anzeigenverkauf, Schülerzeitung etc. Aus welcher Motivation heraus ist das entstanden?
Ach, das war wie so vieles im Leben eine glückliche Fügung, ein Zufall. Also ich habe zwei Schulfreunde damals gehabt, die waren schon da am Rumbasteln einer Schülerzeitung. Und ich bin da irgendwie rumgekommen. Es gibt in so einem Alter ja viel, was raus will, also jede Form von Ausdruck. Der eine macht Sport, der andere singt, tanzt, malt oder macht sonst noch was anderes.
Oder spielt Videospiele.
Hörspiele.
Julian, das eigene Erfahrung.
Und bei mir war es halt so, dass ich dieses Merkantile, dieses Sappeln, dieses da ist der, den könnte ich doch mit dem verbinden, die Idee könnte doch zu dieser Person passen, nicht auf Basis von Wissen, sondern auf Basis von Intuition versucht habe, miteinander zu verbinden.
Mhm.
Und so kam es halt dazu, dass ich in der Schülerzeitung auf der einen Seite Anzeigen verkauft habe, auf der anderen Seite aber auch die eigene Version vom Höhlengleichnis geschrieben habe.
Mhm.
Das ist ein sehr hohes Spannungsfeld, halt wie Menschen in dem Alter ein Stroboskoplicht des Lebens. Das hat man ja danach nicht mehr so häufig, da ging es noch.
Ja.
Heutzutage ist das ja auch eher in der Norm, würde ich mal fast sagen, als früher. Zumindest in der Generation meiner Eltern war das halt nicht so das Ding, dass man sich nicht über das profiliert hat, was man quasi rein intellektuell gesehen in der Schule zum Beispiel konnte. Ne? Da war es ja so, du hast halt ein Abitur, du hast halt danach irgendwelche schulischen Abschlüsse. Ich weiß, dass meiner Mutter das zum Beispiel nach wie vor sehr, 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 sehr wichtig ist, weil es halt einfach für uns, also in meiner Generation, jetzt, ich bin jetzt 24, so viele Möglichkeiten gibt, wozu man eigentlich auch nicht unbedingt einen Abschluss teilweise braucht. Und deswegen finde ich es interessant, dass du damals auch schon diesen Ansporn oder zumindest die Ansicht hattest, dass man gesagt hat, ey, ich muss mich jetzt nicht an dem messen, was für eine Note ich jetzt in Mathe hatte, um ein Unternehmen zu leiten. Jetzt mal irgendein Beispiel dahergesagt, sondern ich messe mich an, richtiges Stichwort, der Intuition. Weil daraus entstand ja dann auch vieles von dem, was du später gemacht hast, glaube ich, ne? Auch aus deinem Bauchgefühl heraus.
Ja, das, der innere Kompass war, den habe ich irgendwann zwischendurch verloren, aber der innere Kompass war und ist jetzt wieder ein sehr wichtiger Leitfaden, sehr wichtiger Impulsgeber und so, dass das Nordlicht, hier sind kurz vor Weihnachten der Morgenstern, der mich dann durch mein eigenes Leben leitet, das ist richtig.
Nice.
Führ uns doch mal weiter durch die Zeit, die dann vielleicht nach der Schule kam. Also wie lange hast du das Schülerzeitung-Thema weitergemacht und gab es dadurch dann auch den fließenden Übergang zu deiner Agenturgründung? Warst du überhaupt mal in einem festen Angestelltenverhältnis?
Die letzte Frage zuerst zu beantworten, ausschließlich wenn in meinen eigenen Agenturen.
Mhm.
Also als Geschäftsführer war ich dann angestellt oder wenn ich Gesellschafter war und kein Geschäftsführer, dann war ich vielleicht mal als Projektleiter angestellt.
Mhm.
Aber immer halt in meinem eigenen Universum agiert. Allerdings so gut wie nie allein, sondern immer in Kombination mit anderen Leuten. Du hast eben das Wort fließend benutzt. Viele, viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, sind tatsächlich im Fluss passiert.
Mhm.
Und das war, ich spreche sehr häufig in Bildern, tatsächlich, als ob du ein Bötchen auf dem Fluss durch die Gegend treibst eher. Manchmal habe ich gepaddelt, meistens ist das Bötchen getrieben. War das so, dass ich mal im Wald, mal auf dem Plateau in der Wiese und dann wieder kurz vor von der Klippe.
Mal kentert man, dann rappelt man sich wieder auf.
Ja, es war halt nichts geplant. Und das, was sich da eben auf dieser Wegstrecke gezeigt hat, war sehr, sehr facettenreich. Also es gab da kein, ich mache erst das und dann kommt als nächstes das. Das heißt, nach der Schülerzeitung kam nicht programmatisch der nächste Schritt, den ich mir ausgedacht hätte, sondern der einfach geschehen ist. Und der Schritt der Schülerzeitung, weil wir haben da ja ohnehin schon irgendwas mit einem Printmagazin gemacht, so ganz, ganz low profile irgendwie, aber sind dann im nächsten Schritt haben wir gesagt, lass uns doch ein Game Day für mein Basketballteam machen, damals zweite Bundesliga und brauchte für jedes Heimspiel brauchte es halt ein Game Day, also ein Magazin, wo dann Spieler X vorgestellt wurde oder Position Y oder irgendwas anderes, oder das Gastteam. Und da habe ich zwar auch irgendwie ein bisschen Anzeigen verkauft, auch wieder ein bisschen Redaktion gehabt, aber Es ging mir auch darum, anderen Leuten dieses Heft vorzustellen.
Genau das, was Jan uns hier erzählt, haben wir auch gemacht, nämlich Partner gesucht, die inhaltlich zu dem passen, was wir hier machen. Die meisten von uns wissen nicht, dass die Internetnutzung genauso viel CO2 emittiert wie die gesamte Luftfahrtindustrie. Und Videoinhalte sind dabei die Emissionstreiber Nummer 1, also nächstes Mal beim Chillen neben Netflix dran denken. Wenn du etwas für den Erhalt unserer Erde im Kleinen leisten und jetzt nachhaltiger surfen willst, bist du im Netz von Vodafone genau richtig. Denn Vodafone stellt das Netz europaweit auf 100% erneuerbare Energien um und leistet damit Pionierarbeit, eine nachhaltige Internetnutzung für alle, die schon heute an morgen denken. Mach also zusammen mit GigaGreen den ersten Schritt und hol dir bis zu 1000 grüne Mbit pro Sekunde für zu Hause ab nur 39,99 dauerhaft mit Strom aus Wind- und Wasserenergie. Mehr Infos findest du auf www.vodafone.de/greengigabit oder in deinem Vodafone-Shop.
Einmal habe ich, das war allerdings im Kontext des Versuches, eine Anzeige zu verkaufen, bei einem Menschen im Laden gestanden, der damals ein Footballteam in Hamburg betreut hat, beziehungsweise gegründet hat, die Silver Eagles. Und dem habe ich versucht, eine Anzeige zu verkaufen.
Hat geklappt?
Das hat nicht geklappt.
Oh, schade.
Es hat nicht geklappt, aber es war viel besser. Er hat mir damals gesagt, viel zu teuer, was du da machst.
Hast du dich ein bisschen zu teuer verkauft?
Genau.
Er hat an Provision gedacht.
Ja, nee, es war dann halt bin ich geknickt zurückgegangen und habe am nächsten Tag aber mit einer Idee gesagt, hey, lass das doch ein Gewinnspiel machen. Du gibst mir ganz viel von dem Zeug, was du hier verkaufst. Das war so American Stuff von College und Football Teams. Mhm. Und ich mache ein Gewinnspiel. Das gibst du mir, das Zeug, ich mache ein bisschen Redaktion für dich und lass es doch so zusammenkommen. Mhm. Das fand der gut, weil der selbst gerne gedealt hat. Ich habe das, was ich bekommen habe, unter meinen Freunden verschenkt. Und damit aber, weil ich ihm das irgendwann gesagt habe, ich kann solche Geheimnisse nicht für mich tragen, habe ich ihm gesagt, fand er super. Und danach habe ich den nächsten Schritt meines Lebens gemacht, nämlich Sportsponsoring, Sportmarketing angefangen, mich dem Thema zu nähern und die Mannschaft vermarktet. Und den nächsten Schritt haben wir dann gemeinsam ein eigenes Footballteam gegründet, die Blue Devils, die es bis heute gibt. Nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was wir gemacht haben damals.
Also auch eigentlich eher aus einer Spontanaktion heraus. Oder alles, halt auch aus, ja, einer aus einer ablehnenden Situation dann quasi die Kreativität gehabt zu sagen.
Okay. Genau, ja.
Aber wahrscheinlich hast du auch nicht gedacht, dass das dann so kommen würde danach.
Nee, das habe ich nicht gedacht. Aber das, wenn ich in mein Leben zurückschaue, über jetzt 51 Jahre, das würde ich in der Retrospektive häufiger sagen, dass ich das nicht erwartet habe,
ja,
was da kommt. Aber voll, das macht es, auch irgendwie ganz, ganz nett.
Wir haben jetzt natürlich hier die Möglichkeit, über eigentlich alles zu sprechen, was du willst vom Ding her. Ich persönlich bin natürlich sehr, sehr interessiert an deiner Organisation. Die Grundidee und das Konzept ist quasi nichts Neues, sag ich jetzt mal, produzieren oder nichts Neues erfinden, weil es gibt ja auch, ohnehin, seien wir ehrlich, es gibt ja auch schon gefühlt alles und das in komplettem Übermaß auf unserer 8 Milliarden Menschenwelt, sondern einfach die Dinge nutzen, die quasi da sind, aber besser. Ne? Mhm. Und dass jeder irgendwas dazu beitragen kann, dieser Gesellschaft, das ist halt auch eine Grundidee, die, glaube ich, vielen Menschen dann irgendwo auch Mut macht, gerade von jemandem, der aus dem Unternehmertum kommt, wie du, zu sagen, ich werde jetzt Menschen entgegenkommen und damit ja etwas tun. Also was, du hast bestimmt, wie gesagt, schon oft über deine, über das Geldhänden an den Bäumen gesprochen. Vielleicht willst du ja kurz zwei Worte nochmal zu deinem Gefühl dazu sagen, wie es Stand jetzt ist, weil es gibt die Organisation ja schon seit 2010, richtig? Ja,
ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Okay, ist diese Agentur, ja, Zeit ist auch relativ.
Ja, aber 2010, da liegst du schon ziemlich richtig damit. Also die Grundidee ist sehr einfach beschrieben. Irgendwann, weil also ich arbeite mit Menschen mit Behinderung sehr häufig zusammen, anderen sozialen Randgruppen, da sich die Terminologie und das, was in der Gesellschaft ganz häufig ändert, einmal darfst du Mensch mit Behinderung sagen, dann nächstes Mal, wenn du es sagst,
vor allem momentan, die politische Korrektheit ist
ja auch schon. Ja, das ist der Wahnsinn. Also ja, meine eigenen Mitarbeiter nennen sich verwackelt, verrückt, behindert und was auch immer. Das möge mir verziehen sein, wenn ich das für alle, die das jetzt hören, nicht dem Zeitgeist korrekt antworte. Deshalb habe ich für mich eine Formulierung gefunden, die, glaube ich, hoffentlich zeitlos ist, nämlich, dass wir in der gemeinnützigen GmbH, das Geld hing an den Bäumen, mit vergessenen Menschen,
genau, vergessenes Obst, das fand ich ein super schöner Vergleich, ja.
Nutzen, ernten und daraus Säfte und Schorlen machen und mit dem, was wir daraus verdienen, machen wir, finanzieren wir die Arbeitsplätze für besagte Personengruppen.
Genau. Ihr habt circa, Pi mal Daumen, correct me if I'm wrong, 20 Mitarbeiter stand
jetzt? Ja, es sind mittlerweile 25.
Okay.
Ein durchaus volatiles Geschäft, es kommen welche dazu. Es gehen Menschen, es gehen aber, das ist ganz schön, meist keine Menschen, die irgendwie genervt sind. Das wäre das Schrecklichste, was ich lange Zeit erlebt habe. Sondern ich glaube fest daran, dass jeder Mensch irgendwas kann. Mhm. Und das ist mir eigentlich vollkommen egal, was dieser Mensch im Zeugnis stehen hat oder mir vortanzen kann im Bewerbungsgespräch. Mhm. Sondern
das Grüße an alle Waldorfschüler.
Und ich glaube einfach, dass irgendein Schatz gehoben werden kann. So, ja. Der eine kann ganz schön sein, der nächste kann ganz lustig sein, die dritte Person kann ganz doll zupacken oder viel reden oder was auch immer.
Und irgendwas wird ja immer gebraucht. Du gerade als Medien, auch Mensch und generell auch der schon in Unternehmen wie bewandert war, hast ja wahrscheinlich auch schon gesehen, dass eigentlich jeder, ich nenne jetzt mal Skill von jedem Menschen, irgendwo dann doch sich da so ein kleiner Rohdiamant verbirgt.
Genau, und der muss rausgefunden, ich nehme dein Bild und dann geschliffen werden. Es kommen da oftmals Einschlüsse zutage, die vielleicht auch rausgeprokelt und dann noch feiner rausgeschliffen werden müssen. Aber grundsätzlich ist es so, dass jede und jeder irgendetwas kann. Und die Aufgabe der Struktur, die wir dort liefern, ist, dass wir in jeder Facette diesem Glaubenssatz folgen und gucken, ob die Person, die irgendetwas kann, auch bei uns einen Arbeitsplatz finden kann.
Genau, also so eine Lebensaufgabe könnte man es quasi auch ein Stück weit nennen für, wie du schon schön gesagt hast, vergessene Menschen der Gesellschaft, die halt sonst in Deutschland sehr, sehr schwierig Arbeitsplätze finden würden.
Genau, am ersten Arbeitsmarkt sehr, sehr schwierig. Also es gibt ja viele tolle Einrichtungen in Deutschland, die sich um unterschiedlichste Personenkreise kümmern, also ganz harte Schicksale, genauso wie Menschen, die dieses Mantra, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nichts und du wirst auch niemals was werden. Das haben Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, häufiger mal gehört in ihrem Leben. Aber, und das ist das Schöne, um dieses Weggehen, wenn bei uns jemand weggeht, geht er meistens weg oder sie geht dann meistens weg, weil dieser Mensch dann was gelernt hat oder eine Facette sich entdeckt hat und sagt, so, jetzt kann ich eigentlich weitergehen.
Schön.
Das tut zwar der Organisation immer mal wieder weh, ist, wenn man einen richtigen Blick drauf übt, aber auch die schönste Form der Wertschätzung, weil oftmals, so lange gibt es uns jetzt schon, haben die Menschen dann einen kleinen Exkurs irgendwo hin, kommen aber dann auch wieder zurück.
Ach toll. Wie findet ihr denn neue Arbeiter, also neue Mitarbeiter, Entschuldigung, weil im Endeffekt ist es ja, ihr habt jetzt, du hast gesagt 25 circa und ich habe auch gelesen, dass du mal in einem Interview gesagt hast, dass eigentlich dein Anspruch natürlich neben dem, dass diese Menschen wieder eine Lebensaufgabe haben und sich halt auch, ja, wieder gewertschätzt fühlen von der Gesellschaft, eine jahrelange Festanstellung schon natürlich auch dein Anspruch ist. Na, und wie würdest du sagen, findet ihr neue Mitarbeiter? Wenn jetzt jemand zum Beispiel geht, weil er sagt, ey, ich habe irgendwie dann doch gerade was anderes für mich gefunden, weil ich ja jetzt auch was kann, dank euch.
Also wir haben mehr Anfragen, als dass wir Arbeitsplätze hätten.
Ah, okay, cool.
So, es hat sich mittlerweile schon viele Jahre rumgesprochen, dass wir haben den Anspruch, echte Arbeit auch für echtes Geld anzubieten. Das schreckt Menschen nicht ab, sondern wirkt eher anziehend. Und insofern müssen wir uns da keine großen Gedanken drum machen, dass wir jetzt irgendwie leer laufen würden, wenn uns mal jemand verlassen sollte. Sondern da haben wir immer wieder ausreichend Anfragen. Wir wachsen organisch, Allerdings nicht schlecht, so um 20% jedes Jahr, teilweise auch mehr. Corona-bedingt, wie so viele gemeinnützige Organisationen, haben wir gerade alle zu schwimmen und zu kämpfen. Aber ja, eigentlich geht es uns so weit im Normalfall relativ gut. Also wir brauchen immer noch Drittmittel, wir brauchen Unterstützung. Mhm. Wir haben viele Kooperationspartner, die sehr nationell unsere Idee mittransportieren.
Genau, ihr beliefert zum Beispiel auch das Hamburger Rathaus, habe ich gesehen.
Das Hamburger Rathaus, das,
wie
genau.
Wie seid ihr an solche Kooperationspartner herangetreten? Gerade wenn man zurückgeht 2010, das ist ja, war ja bestimmt auch nochmal ein... Doch, du sagst natürlich sehr demütig, das finde ich auch sehr schön, ich habe jetzt nichts Neues geschaffen, aber es ist ja auch schon unkonventioneller, eine unkonventionelle Herangehensweise an die ganze Sache. Und wie fanden die, wie waren die Kooperationspartner eingestellt gegenüber dem Projekt zunächst?
Also es gibt ja dieses, ich finde es gruselig, dieses Wort Nachhaltigkeit, weil es meistens, ich habe beim Vortrag immer mal mit Matthias Hawks, der Zukunftsforscher, irgendwann gesagt, selbst dass ein Rüstungsunternehmen irgendwie in seinem Prospekt für Tretminen, glaube ich, Nachhaltigkeit reingeschrieben hat, wo es so die letzte Phase des Absurden für das Wort,
absolut,
was eigentlich aus der Forstwirtschaft kommt und bedeutet, dass das in kurzen Worten, dass ich das, was ich der Natur entnehme, im Idealfall irgendwie auch in ähnlicher Form auch über einen längeren Zeitraum zurückgebe. Das heißt, Kreisläufe entstehen.
Das hat auf jeden Fall ein Marketingproblem, dieses Wort.
Ja, definitiv. Mhm. Wir hatten das auch eine Zeit lang in unserem eigenen, in unserer eigenen Beschreibung. Also das, was wir regional, sozial, nachhaltig als Dreiklang hatten, das, ich weiß es gar nicht, haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ich hoffe zumindest, dass wir es nicht mehr bei uns stehen haben, weil es oftmals nicht passt. Genauso wie Inklusion in unserer Gesellschaft ein ganz schwieriges Wort für mich ist.
Ja, du hast gesagt, dass du gar nicht an Inklusion glaubst.
Also das, genau, genau.
War ich kurz verwirrt, weil im Endeffekt, also wirklich, du lässt Menschen, wie wir eben schon gesagt haben, gibst Menschen, die wahrscheinlich sonst eher Schwierigkeiten hätten, die nicht inkludiert sind. War das richtiges Deutsch?
Das hast du richtig.
Genial. Ja. Italien hier. Italien LK. Die nicht inkludiert sind in die Gesellschaft. Du gibst denen ja eine Möglichkeit, irgendwo dann doch diese Inklusion für sich zu finden. Warum glaubst du also nicht dran?
Es gibt so schematische Bilder von Inklusion, Integration. Ja, ein Wort ganz kurz noch zum Thema Nachhaltigkeit, weil du das gerade gefragt hast. Organisationsformen, Behörden, politische Systeme, Firmen und so weiter. Wie jetzt auch das Hamburger Rathaus. Also die Hansestadt Hamburg bemüht sich seit langer Zeit, das Thema Nachhaltigkeit in dem Bereich, in dem wir sind, das ist die Versorgung beispielsweise der Mitarbeiter und der politischen Parteien, der Bürgerschaft und so weiter im Rathaus auf nachhaltige Produkte auszurichten. Das ist so das, wo wir dann drin sind, beziehungsweise die Tür mit aufgestoßen haben, weil wir sehr früh mit diesem Thema angefangen haben. Ich bin mit Leib und Seele in, ich weiß gar nicht, in wievielter Generation Hamburger, also kein Quitt hier, kein Zugereister. Ich liebe meine Stadt, ich finde vieles auch nicht so gut, aber ich liebe trotzdem meine Stadt.
Ah, Hamburg ist schon grandios.
Ja, es ist eine tolle Stadt, tolle Menschen und deshalb ist es für mich ein Projekt, das mache ich ja nicht so, um jetzt hier zu sitzen und ein paar Worte sagen zu dürfen oder mal ein Bild in der Zeitung von mir zu sehen, das ist null mein Antrieb.
Was ist der Antrieb?
Mein Antrieb ist der tiefe, tiefe Glaube, dass wenn sowas nicht geschieht als Selbstverständnis, unsere Gesellschaft irgendwann abrauchen würde.
Mhm.
Und dass der und die, die in irgendeiner Form irgendwas machen können, was mehr ist als sich selbst die Brote zu schmieren, dass alle Menschen irgendwie mehr tun sollten als für sich selbst. Und so entsteht Gemeinschaft.
Was mir bei dir auffällt, auch wenn wir jetzt so sprechen und auch das, was man über dich lesen und hören kann, ist, dass immer wieder Begriffe aus dem betriebswirtschaftlichen Duktus fallen, den du ja auch sehr stark gelebt hast in deiner Phase nach der Schulzeit und auch teilweise schon während der Schulzeit. Glaubst du, dass dass das ganze Thema auch des Verkaufens der Produkte, des Bewerbens der Produkte, was ja eigentlich auch bei normalen Unternehmen so stattfindet, dass es ohne das nicht geht, dass es immer Bestandteil sein muss? Oder ist das einfach Jan Schierhorn als Unternehmer, der da irgendwie immer noch die betriebswirtschaftliche Komponente drin haben möchte?
Ja, also das ist kein Kalkül. Ich tue das nicht aus Berechnung, sondern weil ich, also alles, was ich tue, folgt ganz, 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 ganz selten einem strategischen Plan. Mhm. Es gibt immer mal wieder Projekte, die eine Strategie bedürfen, weil so viele Akteure da sind, die sich ab einer gewissen Größenordnung auf irgendwas verlassen und damit rechnen. Dann hängen da Schicksale dran, dann hängen da Familien dran und Geld und so weiter. Dann entsteht eine andere Form von Verantwortung. Ich achte auch ganz viel darauf, dass mehrere Redundanzen, mehrere Sicherheitssysteme bei das Geld hängt in den Bäumen zum Beispiel immer mitlaufen nebenbei, weil der Personenkreis, mit dem wir dort auch zu tun haben, eben nicht noch ein Netz hat, sondern wenn das eine reißt, dann fliegt gleich alles auf den Boden. Ich finde, wenn ich fünf unterschiedliche Sachen, ihr habt schon gesagt, dass es gibt alles. Mhm. Es gibt, ja. Irgendwie gibt es ja auch alles. Und wenn du nicht eine Geschichte hast, die dich berührt oder die du verstehst oder die dich freut oder die dich traurig macht oder sonst irgendetwas, dann ist es schwerer, und da meine ich das durchaus Menschliche, das ist schwerer, an den Menschen heranzukommen. Das mache ich aber nicht aus Berechnung, sondern das entsteht nebenbei. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir haben bei das Geld hing an den Bäumen Säfte, ganz viele unterschiedliche Säfte, 5 Stück in unterschiedlichen Größen. Und wir haben Schorlen. Mhm. So. Und irgendwann, die Säfte waren fertig. Wir wurden unterstützt von einer Agentur, die sehen total nett aus. Und so Kupferstichoptik mit dem Baum drauf. Und hast du nicht gesehen, ganz super. Und so transportiert dieses Bäuerliche und wir sind überall, also passt. Mhm. Auch wenn der Name das Geldhängenbäumen durchaus sperrig ist und auch provokativ.
Ein wenig.
Finde ich
ein
aber
wenig.
Interessant, da würde ich auch später noch was zu fragen.
Aber erzähl ja, erstmal. Ist es aber so, dass ich dann irgendwann im Lager stand bei uns und 3 Mitarbeiter gefragt habe aus einer Laune heraus, ob sie nicht Bock hätten, auf die neue Schorle irgendwie raufzukommen, die dann plötzlich im Design vollständig anders aussah. Da ich aus dem Marketing halt ursprünglich komme, habe ich das natürlich auch hier und da mal gefragt. Alle haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und das Geile ist, das einfach trotzdem zu machen. Mhm. Und zwar nicht, weil meine Meinung wichtiger ist oder die Einschätzung der anderen eine Abgrenzung braucht, sondern einfach, weil es der Bauch sagt und es sich richtig anfühlt.
Intuition.
Genau. Mhm. Und wenn irgendjemand meine Mitarbeiter fragt, Simon beispielsweise, der hat das Asperger-Syndrom, also eine Autismusform, der findet das einfach, genau wie Samuel, sensationell, eine eigene Flasche zu haben.
Mhm. Mega.
Glaube ich. Außerhalb der, sonst bei Samuel ist es beispielsweise so, der ist bei Call a Pizza gelistet, bundesweit. Und in der
wirklich?
Ja, in der Anfangszeit war es halt so, dass er plötzlich, wenn sein Nachbar eine Pizza bestellt hat und er dann im Flyer drin war mit dem Bild und der Geschichte, sagte, was ist denn ab?
Wie
denn
wahnsinnig geil.
So, nice. Und dann plötzlich ein Autogramm geben muss, so mal auf dem Pizzakarton oder sowas.
Mhm. Kannst du teilen, was Samuel vorher gemacht hat?
Ja, also die Lebensläufe der Menschen, die sind sehr unstet. Mhm. Samuel hat vorher auch im Gartenlandschaftsbau, das ist ja eine zweite Facette von das Geld hing in den Bäumen, im Gartenlandschaftsbau gearbeitet, hat unterschiedliche Kurzaufenthalte hier und da gehabt und ist dann letztendlich über ein Wilhelmsburger Projekt, ein Förderprojekt bei uns gelandet.
Mhm. Und hat dann seine eigene Flasche bekommen. Ne?
Also, oh, süß, ich
genau.
auch.
Wahnsinn.
Ja, das gibt auch noch mal bestimmt eine andere Art von
Wertschätzung
ja. und halt,
Status auch in der Gesellschaft, Ansporn. Die man vielleicht vorher so nicht
erreichen
konnte.
Ich meine, ich halt auch mit Motivation. Ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, inwiefern das alles so verbreitet ist. Also klar, über sowas, über Interviews auf jeden Fall. Aber Deswegen, ihr habt ja bei euch mangelt es ja auch nicht an Anfragen und auch an Zuspruch. Genau, ich glaube, ich hatte nämlich zwei Sachen, die mich auf jeden Fall jetzt auch zum Thema Geld interessieren. Und zwar einmal die Facette, lass über Geld reden und halt auch natürlich, was ich aber sehr schön damit gekoppelt finde, wie überhaupt damals vor mittlerweile 10, 11 Jahren der Ansporn so doll kam, da halt auch nochmal zu überdenken. Ne? Du warst ja jetzt finanziell nicht schlecht dran, sagen wir mal so, vor 10 Jahren, als du überlegt hast, das Geld an den Bäumen, als die ersten Ideen kamen. Und genau, vielleicht erstmal, dass du hast mit deiner Tochter gesprochen und es ging, wie alt war sie damals, vor 10 Jahren?
Ja, also das ist tatsächlich noch früher gewesen. Also meine Tochter war da schätzungsweise 3 Jahre alt.
Okay.
Da war es eher so ein Gebrabbel beim Spielen nebenbei, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht da bin, also Papa nicht da.
Anwesend.
Das hatte ich damals nicht verstanden, was das bedeuten würde, aber die Übersetzung wurde mir sozusagen dann irgendwann klar oder mit eingeflüstert, wo gesagt, also überleg mal, ob du wirklich da warst. Und
wo warst du denn?
Ich war nicht anwesend, also ich war
physisch anwesend,
aber mit dem Umgangssprache, mit dem Kopf war ich woanders.
Bei der Arbeit dann?
Ja, also ich will gar nicht sagen, dass es bei der Arbeit war, weil ich bin nicht jemand, der ganz fokussiert irgendwie arbeitet. Das würde mich auch langweilen, weiß ich nicht, aber das wäre zu einfach, das so zu erklären, sondern ich war einfach irgendwo im Kopf im Wolken oder im Kopf im Buch, gedanklich oder wo auch immer.
Okay.
Und dieser Satz ist mir tief, tief reingefahren, irgendwie in den Körper. Und seitdem versuche ich nicht nur anders mein Leben zu gestalten. Also ich will das jetzt auch nicht zu überladen. Das ist jetzt nicht der Wendepunkt meines Lebens. Aber ein deutliches Zeichen, was ich dann irgendwann erkennen durfte.
Vielleicht war es der Samen. Man sagt ja auch, die Samen, die du heute siehst, da wirst du die Blume nicht morgen riechen können. Ich weiß nicht, ob das genau das richtige Sprichwort
ist.
Ich glaube, es ist ungefähr die. Aber du verstehst, was ich meine.
Ich weiß, das Klein wird größer und riecht gut.
Dankeschön. Diese kleine Metapher ist ja genau im Endeffekt das. Und ich glaube, natürlich, es verkauft sich, wie du weißt, sehr, sehr gut zu sagen, dieses eine war mein Schlüsselerlebnis und irgendwie dieser eine Tag in meinem Leben hat alles verändert irgendwie. Nachdem ich blind durchs Leben gegangen bin, bin ich plötzlich erwacht. Ne? Das ist klare Erleuchtung, womit sich auch Meditation manchmal verkauft. So, ja, irgendwann kommst du an den Punkt, da bist du halt hardcore erleuchtet. Quatsch, man plantet ein Ziel.
Hardcore erleuchtet.
Das
heißt, das Heavy ist Metal Yoga.
Die Hardcore Erleuchtung, so ein gutes Lied, finde ich. Darauf kann man ja dann ganz gut zum Thema Geld kommen, weil ich spreche jetzt wirklich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung und auch aus dem Interesse heraus. Ich habe arbeite jetzt, würde ich mal sagen, seit 5 Jahren selbstständig, seitdem ich 19 bin, und Geld war für mich immer ein Thema, was hat mich irgendwie belastet, so. Wir haben in unserer Wohnung bei meinem Dad zu Hause hier in Hamburg, überall, die ganzen Wände sind bemalt. Also jeder Gast, der da jemals reingekommen ist seit 20 Jahren, darf irgendwas an die Wand malen. Dementsprechend natürlich auch ich als Kind. Und da siehst du halt überall so kleine Zeichen, wo bei mir so ein Dollarzeichen ist. Und daneben steht halt so, ich hasse Geld. Und da war ich 4 oder 5. Und dann habe ich ihn halt letztens gefragt, wie kannst du dir das erklären, dass ich das so damals schon dahingeschrieben habe. Ich hatte damals ja noch gar nichts mit Geld zu tun. Und er so, ja, ich glaube, weil beide deine Eltern halb selbstständig sind und vielleicht hast du ein bisschen gespürt, dass wir vielleicht irgendwo dann noch abhängig von anderen Menschen waren, die uns halt in dem Fall buchen mussten, ne? Oder wir halt, weiß ich nicht, irgendwie hatte das halt damals schon diese Idee von, man macht Menschen an dem, was sie auf dem Kontostand haben, fest, mochtest du halt schon damals nicht. Und das hat sich eigentlich auch bis jetzt durchgezogen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich arbeite auch in der Social Media Content Creation, irgendwie ist ja dann auch Werbung im Endeffekt, was ja dann auch immer noch Kapitalismus auch bedeutet, ne? Und man kann sich immer irgendwie darüber so schön echauffieren und sagen, ach ja, Mensch, Geld bedeutet mir gar nichts, aber im Endeffekt profitiere ich ja genauso von dieser kapitalistischen Welt. Und dementsprechend würde ich sagen, wie stehst du dazu? Ich sag halt immer, es liegt nicht am Kapitalismus, sondern an dem Kapitalisten. dahinter? Also was machst du aus deiner Form von, wirst du ein greedy Capitalist? Also der halt sagt, mehr, 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 mehr. Wie du natürlich weißt, macht das einfach langfristig nicht glücklich. Also was ist da, würdest du da sagen, hat sich über die Jahre, muss natürlich nicht an dem Tag gewesen sein, aber etwas grundlegend verändert, was du davor vielleicht doch nicht so doll gespürt hast?
Ich komme, wenn ich mein Leben jetzt aus der olympischen Perspektive betrachten würde, gibt es Phasen des Mangels und Phasen des Überflusses. Mhm. Und ich glaube, zu dem Punkt, wo ich heute bin, hat beides seine oder alles seine Berechtigung. So, das kann ich in dem, wenn ich von oben runtersteige und gucke, so in dem Augenblick, wenn ich einen Mangel habe und sage, oh, jetzt brauche ich aber das und ich kann es mir nicht leisten oder ich kann dir das nicht abgeben oder sonst irgendwas, dann ist es ja die Realität, dann kann ich auch eine schöne Reflexion über mein Leben, kann ich mir dann schenken, weil es dann faktisch ist. Mhm. Phasen des Überflusses, feiern zu gehen, jeden einzuladen, hinzufliegen, wo ich möchte, mir zu kaufen, was ich möchte, hat auch seinen Reiz. Mhm. So. Und beides ist wirklich, zumindest war es
in dem Moment, ja.
Beides in dem Augenblick für mich wirklich. Ich glaube, dass ein gesunder Umgang mit Geld wird in unserer Gesellschaft nicht gelehrt. Unsere Gesellschaft ist auf Konkurrenz ausgelegt, auf Gewinnen ausgelegt, auf Leistungen ausgelegt. Ich glaube, das sind
alles Bestandteile des Kapitalismus.
Ja,
ich
glaube auch, dass es da von Facetten gibt, die durchaus richtig sind, weil es ja, wenn du die Analogie in der Natur suchst, ist es ja durchaus...
Darwinismus?
Es ist ja durchaus ein... ich habe gerade ein Bild vor Augen, eine Asphaltplatte mit Rissen drin, wo das Gänseblümchen durchwächst. Mhm. Es ist ja eine durchaus aggressive Kraft, die das Leben in sich trägt. Ich glaube aber, also ohne jetzt zu philosophisch zu werden, dass da ein Rebrush oder ein neues Verständnis von dem, wie Geld auch verstanden werden könnte, nämlich als Erfüllungsgehilfe und nicht als Götze, die ich anbete, einen anderen durchaus schönen Nutzen irgendwie haben kann, weil Geld an sich ist ja nichts Schlimmes. Ich gehe auch gerne gut essen, ich lade auch gerne ein, ich fahre auch gerne gut weg. Mhm. Ich sitze aber auch gerne irgendwie einfach auf dem Stein und brauche gar nichts. Mhm. Und dieses Geschenk habe ich nun in meinem Leben.
Innerlichen Zimmerchen.
Ja, genau, in meiner Herzkammer habe ich das halt glücklicherweise früh erfahren dürfen, aus dem Mangel herausgekommen in die Überfülle. Und die Überfülle bezog sich nicht auf mein Herz, auf meine Emotionen, sondern die bezog sich eben auf im Zweifel die Brieftasche. Es war mehr da, als ich brauchte, so will ich das definieren.
Es hat aber schon was Philosophisches auch an sich. Das finde ich auch total okay. Ich finde generell, wenn du die heutige Gesellschaft anguckst von oben, da kann man so viel drüber, also philosophieren. So. Und ich persönlich mache das auch sehr, sehr gerne. Und ich finde auch dementsprechend, klar, du beschreibst das auch alles sehr faktenbasierend, aber auch von einer Emotion heraus. Und ich finde, die Emotion ist ja die, worüber sich dann auch philosophieren lässt. Dass du Menschen hilfst, ist ein Fakt gerade. Ne? Dass du ja dir einfach gedacht hast, ich habe da gerade Lust drauf, weil ich einfach spüre, dass es von wo kommt, das ist halt wiederum auch eine Emotion. Und daraus ist das ja auch entstanden. Und ich denke halt, dass wir, um das fortzuführen, was du gerade gesagt hast, in der Gesellschaft auch einfach mehr Demut brauchen, insgesamt. Du hast es auch in einem Interview das schöne Wort Demut mal benutzt, was ich eigentlich immer wieder auch gerne verwende und mir dabei halt so denke, langfristig ist es ja nun mal so, dass, wie du schon gesagt hast, in dem Moment ist es toll, Geld zu haben und das auch die Freiheit damit, die Verbundene zu genießen. Aber wenn wir uns dauernd daran messen, wie viel wir mehr als andere haben, dann messen wir quasi unser Glück dauerhaft an dem Glück der anderen. Weil es geht ja nur um den Vergleich in dem Moment, ne?
Genau. Ja, und da liegt, das ist tief in uns angelegt, sehr, sehr tief in uns angelegt. Ob das nun im Sozialdarwinismus sind, das hat, glaube ich, eher so im alten Griechenland, wo Sportveranstaltungen heroisieren von Sportlern irgendwie die Grundsteine Grundlage gelegt haben für das, was jeden Contest bei uns angeht. Es ist egal, ob es ein Model-Contest, eine Spielshow oder irgendwie ein 100-Meter-Lauf. Ich habe Geld nie verschleudert. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil ich in meiner Sozialisation das nicht gelernt habe. Und wenn auch aufgrund meines psychologischen Profils du nicht weißt, was du mit irgendetwas machen sollst, dann gibst du es im Zweifel weg oder lässt es liegen. Ich habe es weggegeben. Und es war glücklicherweise immer mehr da, als ich weggegeben habe. Deshalb sitze ich auch hier und habe Schuhe an den Füßen und was Warmes gegen das kalte Wetter. Das hätte aber auch genauso gut schief gehen können. Mittlerweile habe ich einen ganz guten Umgang mit Geld. Ich weiß, wozu es dient. Ich weiß, wie man es einsetzt. Ich weiß aber auch, was es anrichten kann. Und wenn ich irgendwie, das ist vielleicht auch eine schöne Brücke zu, das Geld hing an den Bäumen. Ich habe mich halt irgendwann entschlossen, deutlich weniger zu verdienen dafür, dass ich ehrenamtlich etwas mache und gar nicht um Karma-Punkte zu sammeln, sondern einfach, weil es geil ist, weil es sich richtig anfühlt.
Es ist ja irgendwo auch egoistisch, weil es sich richtig gut für dich anfühlt. Also um jetzt nicht
glaube,
so doll
glaube,
auf diese Karma-Schiene zu gehen.
Ich glaube, es hat verschiedene Vorteile. Zum einen, klar, wenn du Menschenfreund bist, ne, dann ist das, glaube ich, schon, kann das sehr erfüllend sein, ne, dass auch in ein das eigene Wertesystem in eine Organisation einzubringen, die dann sprießt und aus der dann irgendwie mehr wird, so, und du Menschen damit hilfst, finde ich, spricht an und für sich nichts dagegen, das Geld als Mittel in dem Sinne zu nutzen, um halt, wie du gesagt hast, den Vergessenen zu helfen, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzumachen.
Und plötzlich heißt die Organisation, das Geld hängt an den Bäumen.
Ja, das war...
Wie kam das?
Ich habe einfach das beschrieben, was ich gesehen habe. Also es ist ja bei mir unter dem heimischen Apfelbaum entstanden. Also sehr Edison-mäßig. Und der Satz kam einen Tag, nachdem mir die Idee gekommen ist, man müsste damit doch irgendwas machen. Und machen das die Nachbarn, wie machen das und so weiter und so weiter. Und dann habe ich einfach gedacht, boah, was, das Geld. Das Geld hängt in Bäumen irgendwie, weil wenn ich das kapitalisiere, da bin ich in der Betriebswirtschaft, wenn ich das kapitalisiere, kann ich aus einer nicht genutzten Ressource durch eine neue Überlegung kann ich dann neuen Wertschöpfungs- und Wertschätzungskreislauf aufmachen.
Ja.
Und mir haben viele auch davon abgeraten, dass es Geldhänger in Bäumen nennen sollte, gerade weil ich mit einem Personenkreis arbeiten wollte, die eben überhaupt nichts mit Geld an den Bäumen haben. Ich sage, das.
Ja. Hat's da auch öffentliche Kritik gegeben in irgendeiner Form? Oder waren das eher so Leute, die dir auf freundschaftlichem Rat gesagt haben, hey, du, pass auf?
Ja, also öffentliche Kritik nein. Aber da ich gerne auch anderen Meinungen zuhöre, gab es schon einfach hörbare Kritik. Und ich hatte mal ganz am Anfang, hatten wir eine Edition, die hieß Nachbarsgarten ist die eine, die gibt es heute noch. Es gab aber eine, die Gott sei Dank hieß, das war eine Ernte aus Hamburger Kirchgärten.
So. Nice. Und man hört den Werber raus, ja?
Nee, auch ja, natürlich kannst du Werber sagen, aber irgendwie kommt dir dann irgendeine Synapse, gibt das dann frei in der Explosion. Ja. Und dann sagst du, mein Gott, natürlich, Gott sei Dank. Und dann sagt der befreundete Pastor das, der befreundete Pfarrer sagt das. Dann hast du schon mal ein Spannungsfeld, willst du das machen, willst du es nicht machen? Du kannst doch nicht, um Gott. Und
ja.
So. Aber ist das nicht auch ein bisschen der Anreiz, so diese bisschen Polarisierung? Ich meine jetzt ja nicht auf einer unrespektvollen Ebene. Ich finde, das Geld in den Bäumen ist auch kein unrespektvoller Name in der Hinsicht oder auch Gott sei Dank auch nicht unbedingt. Aber ich finde, man muss ja heutzutage auch so ein bisschen polarisieren, um so ein bisschen rauszustechen.
Ja, ich glaube, also das zu der Zeit kann das noch sein. Mittlerweile denke ich genau andersrum. Man muss überhaupt gar nicht mehr polarisieren, weil polarisiert ist in unserer Gesellschaft gut. Wir haben alle vergessen, die andere Seite irgendwie zu verstehen, zu hören, zu akzeptieren, zu tolerieren oder was auch immer. Das heißt, da wünsche ich mir eigentlich, und da ist Social Media das Digitalmonster des Antichristen, ganze Gesellschaften, ganze Völker auseinandertreibt. Also es kann sein, dass Anecken oder seiner Überzeugung Raum zu geben und zu sagen, ich muss nicht allen gefallen, ist vielleicht die richtige Einstellung, weil sie kommt von mir und ist in mir drin.
Man lässt sich nicht verbiegen durch die Meinung.
Ja, wenn ich sage, ich muss dir gefallen, dann verliere ich schon wieder meinen eigenen Anspruch. Und das ist, glaube ich, egal, ob es ein Wert ist oder eine verrückte Idee oder ein Songtext oder sonst irgendwas. Also ich mache nichts, um andere zu provozieren. Wer bin ich denn? Also das meine ich.
Aber auch nicht unbedingt nur um anderen zu gefallen.
Nee. So. Das habe ich viele Jahre meines Lebens gemacht, das mache ich ganz sicherlich nicht mehr.
Ja, genau, das hast du jetzt natürlich schöner formuliert als ich, genau das meinte ich auch. Ich bin auch auf jeden Fall bei dir, was die ganze Spaltung in der Gesellschaft angeht auf Social Media, obwohl ich damit hauptsächlich arbeite. Ich bin mir der Gefahren auf jeden Fall bewusst. Deswegen, ich finde es auch jetzt, wenn ich richtig rechne, deine Tochter sollte ja jetzt 13, 14 wahrscheinlich sein.
Ich habe eine 13, 14-jährige Tochter. Ich habe aber auch einen 15-jährigen Sohn, der bald 16 wird, und eine 18-jährige Tochter.
Wow, du hast ja die komplette Bandbreite an interessanten Altern auch so direkt in deinen vier Wänden. Das ist sehr...
Ja, und weil das Leben verrückt ist, habe ich auch noch zwei Bonuskinder dazu bekommen. Das eine ist 10 und das andere ist 15.
Wie ist Bonuskinder zu verstehen?
Die habe ich nicht auf der Straße gefunden, sondern mit der neuen Liebe, die in mein Leben getreten ist.
Gab es die Kinder dazu, bekommen. Genau. Schön. Die gab es extra dazu, also quasi 3 zum Preis von einer.
Schön. Hast du deinen Einfluss auch aus deiner Arbeit mit das Geld hängt an den Bäumen und diese eine Situation, die du mit deiner Tochter geschildert hast, kannst du deinen Einfluss in deinen Kindern wiedererkennen? Weil die sind jetzt wahrscheinlich auch in dem Alter, wo sie viel Social Media wahrscheinlich konsumieren, ne? Wo es auch diese Polarisierung gibt, über die wir gerade gesprochen haben, was sehr ein sehr materiell getriebenes Medium ist, wo jeder irgendwie nach außen präsentieren möchte, wie toll und was ihm alles gehört und so weiter. Kannst du da deinen Einfluss in deinen Kindern wiedererkennen?
Ja, unterschiedlich. Also meine Kinder sind von Anbeginn so erzogen worden, dass sie ein Höchstmaß an Freiheit und persönlicher Entfaltung und der Möglichkeit haben, natürlich mit Grenzen, die sind aber weit gefasst. Das ist eher
zum Schutz.
Ja, zum Schutz ist es jetzt nicht anti-autoritäre Erziehungs-Summerhill, dass man irgendwie mit der eigenen Scheiße an der Wand malt und die Zunge ins Marmeladenglas hält. Also so ist es nicht. Es gibt natürlich so, wie sie aufgewachsen sind, mit ihren Eltern aufgewachsen sind. Da gibt es schon, jeder bringt ja seine, die Mama bringt genauso gut, die ihre Sozialisation bringt mit, wie ich meine mitbringe. So, und wenn ich meinen Kindern davon erzähle, wie ich aufgewachsen bin, das heißt, wie die Phasen, wo wir nicht so viel hatten, sich angefühlt haben, das kennen meine Kinder nicht. Die können das vielleicht auf einer emotionalen Ebene nachvollziehen, wenn sie was nicht bekommen, was sie gebraucht hätten. So Trennung oder Mama ist weg oder Papa ist weg oder energetisch nicht da oder was auch immer. Dann können sie es vielleicht übersetzen in ihr Leben. Aber Scham, weil sie irgendwas nicht haben, so ein Gefühl können sie mutmaßlich nicht abrufen, müssen es selbst fragen und selbst einladen hierher.
Schon sehr interessant.
Nächste Gäste sind gesichert. Nochmal, um auf die nachfolgenden Generationen zu sprechen zu kommen. Was sind aus deiner Sicht die größten ökosozialen Herausforderungen, die der Generation deiner Kinder in ihrem Leben wahrscheinlich noch bevorsteht oder die sie meistern müssen?
Meine Güte, was ist für eine...
guck mal.
Die hat sehr, sehr viel Platz, die Frage. Das kannst du ja in jede Richtung gucken. Ich glaube, dass ein wahnsinniges Thema einfach ist, wo ich die aktuelle Situation mit so einer Pandemie als Minimaltestlauf für das sehe, was unserer Gesellschaft bevorsteht. Das heißt, ein Höchstmaß an Flexibilität aufbringen zu müssen, um in jeder Facette irgendwie einen gesellschaftlichen Wandel zu erleben. Mhm. Das ganz Banale ist, das unterzähle ich mich übrigens auch dazu, ich mache ja nicht nur Apfelsaft und Schorle und ökosoziale Projekte, ich habe auch durchaus betriebswirtschaftlich arbeitende Unternehmen. Wenn ich mir überlegt habe, als kontrollverwöhnter Chef da durch die Gegend zu laufen und wenn ich da bin, möchte ich auch jemanden haben, dem ich sagen kann, was ich umgesetzt haben möchte. Das Wort Kontrolle ist sicherlich nicht ganz verkehrt in so einem Augenblick zu sehen, dass jetzt einfach, warum auch immer, Homeoffice angesagt ist. Fertig. Mhm. Das kann ich gut finden, das kann ich nicht gut finden, das ist einfach so. Und wenn solche Punkte erreicht sind, wo es einfach gemacht werden muss, dann wird einfach deutlich sichtbar, dass die Angst vor etwas, nämlich vor Veränderung, keiner mag Veränderung so ganz gern, einfach eine Ängstlichkeit, gar keine richtige begründete Angst ist. Das ist einfach die Furcht davor, etwas verändern zu müssen.
Mhm. Kontrollverlust im Endeffekt.
Genau. Mhm. So. Und das wird uns in sehr, sehr vielen Themen begegnen. Du hast über Werte gesprochen, die ganzen Werteuniversen, die wir uns aufgebaut haben, die gelddiktiert sind, die eitelkeits-ich-bezogen diktiert sind, die werden hoffentlich, weil sie müssen, sicher zusammenbrechen. Wenn ich nicht ganz so radikal sprechen soll, müssen in einen Morphing-Prozess übergehen,
ja.
wo es wichtig ist, halt den Wert des eigenen Seins nicht daraus zu generieren, ein geiles Konzept zu schreiben oder ein dickes Auto zu fahren, sondern, und das meine ich genauso, wie ich sage, dem Nachbarn irgendwie, der nicht mehr so gut kann, die Einkäufe zu tragen oder im Kindergarten was vorzulesen.
Du sprichst also von einem Kollektivbewusstsein, wenn du so möchtest, was...
Ich spreche von Veränderung und ich werde die Frage, was meine Kinder sozusagen damit zu tun haben, ich glaube, dass ich ihnen wünsche und ich glaube, dass sie die besten Grundlage dafür mitbringen, dass sie diesem Wandel mit offenem Visier entgegentreten können und sagen, das, was ich jetzt habe, ist das, was jetzt da ist, aber das, was ich vielleicht irgendwann mal habe oder haben kann, ist dann vielleicht auch okay. Das Verständnis zu erlernen, mit dem umzugehen, was gerade da ist, ohne ein zielgerichtetes, da muss ich hin, weil, und dann kommen irgendwelche Sätze, weil ich dann besser bin als der andere, oder geileres Auto habe oder schneller laufen kann, so, dass diese ganzen Werte, Universen und Paradigmen, die da sind, dass es da einen Wechsel gibt. Und natürlich hat alles was mit Energie zu tun, mit Umweltschutz, mit Konsumverhalten, mit allen möglichen. So. Also, da kannst du jedes erdenkliche Wort, was mit Veränderung tendenziell zu tun hat oder was sich aus der Zeitung anspricht, in jeder Tiefe nennen. Also da wird alles passen.
Und apropos Nachhaltigkeit. Wenn ihr mir schon etwas auf Instagram folgt oder wenn ihr generell einfach Foodie interessiert seid, so wie ich, dann kennt ihr eventuell schon Koro. Koro Drogerie ist ein Online-Portal, was sich zum Ziel gemacht hat, in Europa Number One Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden und das Top-Food-Online-Portal generell. Sie haben eine unglaublich große Vielfalt an Snacks. Ich liebe ja Snacks, kann man ja einfach nicht drumherum schnacken. Und es gibt da wirklich von Nussmusen bis hin zu abgepacktem Tofu, aber auch sowas wie Kokosblütenzucker, Kakaonips und jegliche Arten von wundervollen, leckeren Riegeln zum Beispiel. Ihr könnt euch quasi gar nicht satt schauen. Koro möchte ebenfalls Handelswege überspringen und Lebensmittel ohne Umwege direkt vom Bauern zum Verbraucher bringen. Sie plädieren für weniger Verpackungsmüll dadurch, dass sie Großpackungen anbieten. Das heißt, man kauft quasi auch im Kilopreis. Die fairen Preise, trotz der Bioqualität, sind ihnen auch sehr, sehr wichtig. Genauso wie die Transparenz und die offene Kommunikation darüber, woher die Produkte kommen und warum sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammenstellt. Also Leute, ich kann es euch wirklich nur herzlichst empfehlen. Ich benutze Koro für Snacken, Backen, Kochen, alles Mögliche. Und wir haben natürlich auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Promocode Streaming bekommt ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment.
Hast du sowas wie eine Vision oder Ziele für das Geld hängt an den Bäumen oder Fame Forest oder machst du dir darüber überhaupt keine Gedanken, weil du auch im Hier und Jetzt bist und dich freust, den Leuten ein neues Leben zu ermöglichen?
Ja, also bei das Geld hing an den Bäumen ist es so, dass ich merke, dass meine Arbeit dort im Wesentlichen getan ist.
Mhm.
Und ich werde diese Firma und meinen Co-Geschäftsführer auch in die nächste Generation übergeben. Also ich bin jetzt noch nicht im Alter, wo ich irgendwie abdanke, sondern einfach, es braucht was anderes, dann soll auch bitte Platz gemacht werden für was anderes. Das ist dann vielleicht, du hast Sozialdarwinismus vorhin gesagt, das ist dann so ein darwinistischer Grundgedanke.
Mhm.
Dann kann sich was Neues entwickeln, was eine weitere Facette dazukommen, an die ich vielleicht gar nicht denke oder nicht mag oder was auch immer.
Mhm.
Und da habe ich einen ganz tollen Menschen irgendwie über die Jahre kennenlernen dürfen und die wird das in Zukunft toll machen.
Ja. Hm.
Und was dann aus diesem Laden wird, das werde ich sicherlich immer noch mit meinem Herzen mitbegleiten und auch schützend irgendwie, wenn ich gefordert bin, da sein oder wenn Feuerwehreinsatz ist, bin ich der Erste, der mit dem Eimer da steht.
Hm.
Aber was da geschieht, außer dass es was Tolles ist, was sich gut anfühlen wird, das wünsche ich allen, die da sind, das kann ich nicht sagen.
Mhm.
Es wird aber gut, schön, richtig, sozial, ökologisch, mit Wertschätzung und immer einem Schalk im Nacken, ein bisschen Glitzer, Feenstaub und dem Bewusstsein, dass es doch einen Hörner gibt, weitergehen.
Ja, okay.
War das bis jetzt auch so? Also Rückblick auf die letzten 10 Jahre?
Auch da olympische Beobachtung, ja.
Ja.
In dem Augenblick, wo dann Sachen da waren, wo man sich echt durchbeißen musste, war das Verständnis natürlich manchmal nicht da.
Das ist wie die Oma oder beziehungsweise meine Oma, die mir immer gesagt hat, genieß die Schulzeit, das ist die schönste Zeit deines Lebens.
Oh
nur Gott. Du schwitzt dann über dem Lernstoff für Abi morgen und du siehst das überhaupt nicht so.
Absolut
wie sie.
Nicht.
Ja. Aber dann, Retroperspektive auf jeden Fall.
Ja, rückblickend ist immer irgendwie Nutzen aus der Situation gekommen. Also ich meine jetzt auch nicht ein kapitalistischer Nutzen, ich meine jetzt wirklich auch ein persönlichkeitsentwickelnder Nutzen aus der Situation.
Ja, schön ausgedrückt.
Jede Scheißsituation, das ist jetzt nicht mehr so schön ausgedrückt, aber jede Scheißsituation bringt irgendwelche Früchte. Das ist einfach so. Es hört sich blöd an und natürlich, ich war jetzt auch zum Glück noch nie in einer Situation, wo ich verglichen sagen würde, absolute Katastrophe. Ne? Da sind natürlich andere Leute, die dann vielleicht sagen würden, das ist total privilegierte Aussage und auch so die Leute, die dann sagen, naja, soziales Engagement ist ja auch ein Privileg der Reichen und die Zeit haben quasi.
Das ist totaler Bullshit.
Sehe ich überhaupt nicht.
Das ist halt nicht so, weil im Endeffekt hast du ja immer noch die Entscheidung, ob du als reicher, privilegierter Mensch dein Leben halt dir so gönnst und weiterlebst und so mit Scheuklappen weitergehst oder dich halt dem der Realität auch ein bisschen öffnest, dass halt nicht alle so
leben. Ja, ich glaube, du musst aber gar nicht jetzt über große liquide Mittel verfügen, um deinen Teil dazu beizutragen, dass...
Ja. Nee, das stimmt ja auch.
Also ich, diesen Satz kenne ich
du kennst die
zu
Kritik,
Genüge.
Ne?
Ja. So, dieses Totschlagargument, du kannst ja auch, weil, meine Güte, sag mal, hast du keine halbe Stunde Zeit, um der Oma da hinten ein Buch etwas lauter vorzulesen, als das normalerweise notwendig wäre?
Also, macht man es sich zu einfach, denke ich auch.
Das ist wirklich ein Totschlagargument und ist so eine Manifestation des eigenen Opferdaseins, weil man nämlich eben diesem kapitalistischen Bild von der hat ja oder die hat ja und ich kann ja nicht, weil wenn ich dann nur könnte, dann so puh. Dann
viele altruistische Gesten kosten halt auch einfach nichts.
Gar nichts, überhaupt gar nichts. So, und sie geben aber viel zurück. Ja. So, und das ist einfach nur eine andere Währung. Es ist nicht Euro, sondern Emotio.
Emotion. Ist nur schwer zu quantifizieren, aber wenn man sie fühlt, deutlich wertvoller.
Ja, Gefühle sind geiler.
Und auch nachhaltiger, um wieder das schöne Wort zu benutzen.
Das ist eine der wenigen Sachen, die tatsächlich, wo 1+1 gleich 1000 ergeben kann.
Ja.
Das ist halt was
ganz. Gar nicht auf Zahlen basierend, nämlich auch. Das ist auch das Schöne.
Ich spreche auch nicht von Euro, sondern von Glitzerpunkten.
Von Feenstaub.
Genau, der quantitative Feenstaub. Ja. Oh, wie geil. Schön, wir sind hier in echt tollen Metaphern.
Können wir unsere CI nochmal anpassen?
Der Feenstaub, er wurde quantifiziert.
Aber wenn du aus der Operativen planst, rauszugehen, was steht dann für Jan Schierhorn als nächstes an?
Also das nächste...
Dickes was Auto kaufen. Irgendwo auch, wenn ich rumballern.
Nee, ich fahre schon ein dickes Auto. Ich habe mir irgendwann einen gebrauchten, das ist der zweite, den ersten habe ich neu gekauft, der zweite ist ein gebrauchter Defender, mit dem ich...
Julian nickt, ich so...
Land Rover, der halt altes, kein fahrendes Wohnzimmer, sondern sehr, sehr puristisch. Der ist, so wie er gebaut wurde, vor 50 Jahren schon gebaut worden.
Ein Auto, was richtig scheppert, wenn du es fährst.
Ja. Nice, das verstehe ich.
Teil, weil ich es geil finde, teilweise, weil wir echt viele Leute sind. Wir sind halt, wenn wir irgendwo hinfahren, zu 7+Hund. Mhm. Da brauchst du halt ein Auto, was es auch verträgt, wenn irgendjemand über die Sitze krabbelt oder irgendwas umkippt und so.
Bisschen Hundekacker, bisschen Babykotze, ja.
Ja, also aus beiden sind wir glücklicherweise ungefähr raus, aber sagen wir, das gewöhnliche Benutzen, dass das da nicht, meine Güte, ich habe mir doch damals diesen großen Bildschirm für meinen Tesla. Nee, das habe ich nicht. Und
okay, Zukunftsvision. Entschuldigung.
Die Zukunftsvision, die lebe ich eigentlich schon. Ich habe gerade mehrere Projekte, die ich mache. Das hat was damit zu tun, dass ich viele Ideen versuche gerade umzusetzen. Ein weiteres Herzblutprojekt ist der Fame Forest. Das ist ein ganz schönes Projekt, was sehr nah an der Grundidee von das Geld hängt an den Bäumen angesiedelt ist. Ich kann das auch in kurzen Worten,
bitte, wenn
wir Zeit haben, erklären.
Also ich sehe hier vor mir eine schöne Flasche, die heißt Fame Forest.
Ja, genau. Die Idee war ursprünglich eine andere. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist die Weiterentwicklung dieser Idee, die ehrlich gesagt am Anfang schon existierte. Aber es ist ein Wunder, dass wir diese Flasche jetzt schon nach einem Jahr hier stehen haben. Ein Gespräch vor 1,5 Jahren war das, hat mich ein Freund, der in der Barclaycard Arena für AG, weltumspannendes Netz mit ganz vielen Arenen, hat mich gefragt, Marc Oliver Papst, schöne Grüße an dieser Stelle. Gordo hat mich gefragt, für seinen Arbeitgeber, die Barclaycard Arena, ob ich nicht eine Idee hätte für ein soziales Projekt, was Nachhaltiges, was Ökologisches, und das ohnehin schon vorhandene ökologische Engagement von der Barclaycard ein bisschen auszubreiten, öffentlichkeitswirksamer darzustellen. Die Idee kam mir sehr schnell, und die ist ganz einfach. Das heißt, jeder Star, der in der Barclaycard Arena aufspielt, bekommt einen Baum gepflanzt. So entsteht Baum für Baum, Star für Star, entsteht irgendwann Wald, Forest, und weil wir mit...
Forest of Fame, Fame Forest, jetzt verstehe ich.
Genau, cool. Also es ist so unendlich naheliegend, dass man es kaum mehr erklären muss.
Ja.
Diesen Baum haben wir in einem Wasserschutzgebiet von Hamburg Wasser, auf der Rückseite des Golfclubs Wendlo hier in Hamburg erstellt. Corona-bedingt hört das dann irgendwann auf. Aber von Smudo über Sascha, die Söhne Hamburgs, Umweltsenator Kerstan, meine Güte, Frau Leroy von Hamburg Wasser, es waren alle möglichen Leute für den Kickoff da. Ein cool. Wahnsinniger Presserummel, weil es halt wohl irgendwas getroffen hat, was passt. Fame Forest und Walk of Fame und das, was die Leute kennen, das ist ja so weit auch nicht voneinander entfernt. Und daraus haben Gordo und ich dann Stück für Stück ein anderes weiterführendes Konzept entwickelt, was mit einer ganzen Reihe von Akteuren weitergeführt wurde. Da sind sicherlich der Arena-Chef Uwe Schwenklengs dabei, der Deutschland-Chef von AEG, Uwe Frommhold. Da sind Freunde dabei, die im Hintergrund ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt haben, wie Andreas Loff, der macht übrigens auch einen Podcast, Das Ziel ist im Weg. Das ist eine regelrechte Familie, wenn eine Idee gibt, das ist so wie das Indianische, wenn du ein Kind erziehen willst, brauchst du ein ganzes Dorf. Mhm. Unser Kind ist die Idee des Fame Forest, da brauchst du eben auch einen ganzen großen Strauß an Menschen, die das mittragen wollen. Das heißt, eine hat vielleicht die Idee, um die zu beseelen, um die auf die Erde zu bringen, brauchst du eine ganze Menge.
Ja.
Aber es ist anscheinend gut angekommen.
Ist super angekommen, ja. Das heißt, da sind Namen wie Atze Schröder, der dann auch einen eigenen Baum gepflanzt hat. Dann ging es aber weiter, dass wir gesagt haben, hey, Atze, hast du nicht Bock, irgendwie dein Publikum mal auf eine andere Weise, und dann ist ihm die Idee gekommen, das mache ich irgendwie, und hat 10.000 Bäume an seine Fans zur Valentinstagshow am 14. Februar des Jahres.
Schöne Idee.
Hat er verschenkt. Mhm. Das heißt, Bühnenprogramm unterbrochen, kleinen Einspieler haben wir dann irgendwie gehabt von Fameforce, als er einen Baum gepflanzt hat. Und so entsteht halt auf Basis einer vermeintlich einfachen Idee plötzlich was richtig Geiles.
Jetzt habe ich Lust, gib mal den Flaschenöffner. Ja, das steht da, lächelt mich schon so die ganze Zeit.
Und eine Sache ist eben auch, und das passt ganz gut zu dieser Zeit, die Barclaycard Arena hat ganz, ganz, ganz engagierten Menschen in ihrem Haus sitzen. Ich hoffe, dass der Laden das zu schätzen weiß. Also neben dem Geschäftsführer Tobias Gries ist es halt so, dass da Umut Savasch sitzt, der dem Bereich Nachhaltigkeit wirklich Seele einhaucht. Mhm. Und mit dem saßen wir irgendwann zusammen, Gordo und ich, und haben gesagt, wollen wir nicht. Und dann ging es darum, dass wir eine Schorle uns überlegt hatten, eine Soli-Schorle, hieß es als Arbeitskonzept, was wir ganz am Anfang schon mal überlegt hatten. Gesagt haben, lass uns doch eine Schorle auf den Markt bringen, die ständig ihr Äußeres verwechselt, wechselt.
Ja. Wer bin ich?
Immer einen Star abbildet, der auch sein Netzwerk mitbringt, der sagt so, ich fördere, ich find das gut, ich nehme auch kein Geld dafür.
Ja.
Und dann nehmen wir einen Händler dazu und versuchen, die Schorle zu verkaufen.
Ja.
Dann haben wir einen Test gemacht mit 1500 Kisten ungefähr.
Ui, kleiner Test.
Alle Freunde des Projektes, Mitarbeiter der Barclaycard und so weiter eingeladen, von AG, von der Barclaycard Arena, der Mercedes-Benz Arena, also ganz viele Leute eingeladen, die haben alle eine Kiste auf den Tisch bekommen in der Zeit, wo eigentlich diese notleidende Eventbranche auf der einen Seite, eine Kreditkarte, der es gut geht, weil da wird ja viel drüber abgewickelt. Mhm. Auch da, sie haben sich Schulter an Schulter nebeneinander gestellt. Gemeinsam haben wir dann eine Schorle rausgebracht.
Mhm.
Und die wird verkauft. Aus dem, was übrig bleibt, der Betrag wird halbiert. Das hat jetzt nicht stattgefunden, weil wir alles bekommen haben für den Fame Forest, um wieder Bäume zu pflanzen und Arbeitsplätze zu schaffen. Aber die Idee ist, dass wir zukünftig die Hälfte des Gewinns haben. Die Hälfte bekommt die Fame Forest Organisation und kann ökologisch-soziale Projekte daraus entwickeln. Die andere Hälfte bekommt der Star.
Mhm.
Der Star kauft sich davon aber nicht einen neuen Motor für seine Cessna oder irgendwie noch mehr Bling-Bling an den Händen, sondern der nutzt es, um eigene soziale oder ökologische Projekte aufzubauen.
Ist wie so eine Reaktionskette dann sozusagen, genau, ausgelöst durch diesen Mechanismus, den du jetzt gerade beschrieben hast.
Genau, genau.
Ja.
Und so kann es dann eben, oder wird es sein, das haben wir schon gesehen, weil auf der ersten Schorle von der Barclaycard, der Fame Forest Schorle, ist Andreas Loff eben drauf, der Podcast-Kollege von euch, als Zeichen von Dankbarkeit, weil der halt viel dabei war. Genau wie auf den Flaschen von Das Geld hängen Bäumen. Es muss nicht stringent sein, es muss sich richtig anfühlen, das fühlt sich richtig an. Und bei der ersten anderen Edition werden Atze Schröder und Till Hoheneder da drauf sein, mit Zärtliche Cousinen, auch Podcast-Kollegen von euch.
Das heißt, dass wirklich auch jedes Mal man sich so ein bisschen drauf freuen kann als Konsument, wer weiß, was jetzt als nächstes kommt und mal einfach mal auf die Flaschen gucken.
Ja, und es wird auch immer eine Geschichte sein. Wir haben einen QR-Code draufgebabbelt, irgendwie dafür haben wir einen geilen Film produziert mit Henning Schulz von Paradise, der geiles Zeug macht einfach so, und da ist ein Film dahinter, der bringt Spaß, den anzugucken, der dauert 2 Minuten, das ist erklärt, da sind die Leute drin, die mitgemacht haben, da sind Mitarbeiter von Das Geld hängen Bäumen drin, die Äpfel lernen und so weiter und so weiter. Mhm. Auch ein Wohlfühlprojekt. Entschuldigung, hat eine ganz andere Dimension, ist nicht mehr nur regional, sondern hat, wenn es richtig läuft, nicht nur einen nationalen Impact, sondern im zweiten, dritten Schritt auch etwas, was international passen könnte.
Sehr, sehr cool.
Aim big, die nächste große Mission.
Ja, aber um auf jeden Fall, was jetzt zum Abschluss, finde ich, eigentlich vielleicht ganz schön sein könnte, wieder regional zu gehen. Wir sitzen ja hier in Hamburg, das Geld an den Bäumen. In Hamburg, das Geld hängt an den Hamburger Bäumen. Jetzt durch die Corona-Zeit ist es natürlich auch so, wie du vorhin schon kurz angeschnitten hast, jedes Unternehmen, egal ob jetzt sozial oder nicht, aber gerade natürlich sozial denkendes Unternehmen, leidet ein Stück weit. Ne? Ja. Abnehmer sind wahrscheinlich weniger geworden, Konsumenten generell auch, Restaurants, sowas alles fällt ja erstmal weg. Ich hoffe, im Rathaus arbeitet noch der ein oder andere, der trotzdem noch beliefert werden kann. Aber wie ist es für dich jetzt oder für euch, meine ich, als Unternehmen gerade, wie kann man helfen und spenden erstmal? Das würde mich auch interessieren. Wie hat sich euer Unternehmensweg durch Corona jetzt verändert?
Spenden geht ja gerne immer. Website aufrufen, da findet ihr alles, was ihr braucht. www.dasgeldhängtanenbäumen.de. Das ist leicht zu beantworten. Die Auswirkungen von Corona auf unser Unternehmen sind mannigfaltig. Die scheinen lapidar zu sein, sind aber sehr, sehr tiefgreifend. Dass, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter von uns einen hohen Identifikationsgrad mit einem Hamburger Fußballclub hat, der im Real Life seinen weite Teile seines Lebens, seines Privatlebens bestimmen, und der kann da nicht hingehen, dann hat er kein großes Repertoire an Möglichkeiten, das zu kompensieren. Dann hat das in jeder Facette seines Privatlebens, in jeder Facette des beruflichen Miteinanders Auswirkungen. Das unterscheidet vielleicht nicht von anderen Menschen, aber das ist das die Realität, mit der wir sozusagen zu tun haben.
Naja, es sind ja auch
haben.
Menschen, also im Endeffekt jeder hat ja sein Leidenspäckchen.
Genau. Es hat nur dann in diesem Bereich ist es halt ganz, ganz, ganz wichtig, und dann, wenn es ganz wichtig ist und ganz weg ist, dann ist es ganz schwierig sozusagen.
Ja, klar.
Wir haben natürlich in der Gastronomie, in Firmenkantinen und so weiter ein freien Fall erlebt, was die Umsatzzahlen angeht, Verkaufszahlen angeht. Wir sind aber, ich hatte vorhin Kolle Pizza schon mal gesagt, da ist der Inhaber, schöne Grüße an Tom Wild an dieser Stelle, der sagt, so wisst ihr was, wir haben das eine Produkt genommen, wir nehmen jetzt noch ein zweites mit drauf und das mal so günstig, dass ihr dreht, ich kaufe euch das ganz normal ab, dann dreht sich das plötzlich und ist eine sehr würdevolle, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, weil das immer so in so einem umsatzgetriebenen, harten Segment wie im Franchise-Betrieb, wenn da jemand sagt, so ich gebe euch jetzt kein Geld und spende das blind weg, damit es euch besser geht, sondern einfach sagt, nee, ich nehme euer Produkt und helfe euch über diesen Weg, dann
hat das Runden.
Ganz andere Wertschätzung.
Ich muss auch sagen, Kolle Pizza ist kein Partner von uns, aber ich bestelle da jedes Mal Pizza. Ist der geilste Lieferdienst. Ja. Komm immer brütend heiß an, schmelzt dir den ganzen Gaumen runter, aber das ist die Experience, nach der ich suche.
Gerade du als Gamer noch am Tag danach vielleicht nochmal eine kleine kalte
rein. Ja. Dann gibt es aber auch wieder die vorhin schon einige Male angesprochene Kreativität. Das heißt, wir haben schicke selbstgemachte Holzkisten, wir haben unterschiedlich leckere Säfte. Ich habe irgendwann auf dem Antikflohmarkt so ein Stempelset besorgt, mit dem man ursprünglich mal Teekisten markiert hat. Und wenn du da, das Projekt lief unter dem Namen Durchhaltekisten, oder läuft immer noch, beispielsweise Mitarbeiter, die im Homeoffice sitzen, denen schickst du eine Kiste, da steht dann drauf, halte durch oder wir denken an dich oder sonst irgendwas. Das wird dann von unseren Leuten kontaktlos dahin geliefert.
Ja.
Und die Leute haben dann Tränen in den Augen, weil halt jemand an sie denkt.
Oh.
So, und du rausgehst aus diesem digitalen Modus in ein, ich schenke mir jetzt, ich könnte heulen, wenn ich das sage, ich schenke mir ein Glas ein und die anderen denken an mich, ich kann mit denen anstoßen.
Mhm.
Und der verbindende Augenblick entsteht, wenn ich dann vor dem Rechner nächstes Mal in meiner Zoom-Conference bin und alle dieses Ding in der Hand haben und aufeinander anstoßen.
Mhm.
Ein kollektives Bewusstsein, was nicht nur über direkte Kommunikation und persönliche
Sinnlichkeit geht,
sondern halt genau einfach über Gefühle. Ja.
Und solche Sachen machen wir. Und das ist, glaube ich, ein auch da wieder, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an. Leute bestellen bei uns. Es gibt Cafés, die uns einfach in ihre Frühstücksboxen mit reinnehmen. Es gibt Leute, die sagen, ich kann mir das nicht so leisten, wie ich es eigentlich würde, aber eine Kiste bestelle ich trotzdem bei euch oder wenn es nur eine Flasche ist. Es gibt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Hilfe, die wir merken und ein bisschen was wir uns ausdenken und zusammen wird es irgendwie klappen. Und wenn ihr sagt, hey, das hört sich so an, als würdet ihr genug Geld haben, dann spendet das Geld jemand anderen. Das ist auch in Ordnung.
Mhm.
Also es gibt viele Leute, die gutes Zeug machen irgendwie, die sich für Menschen einsetzen, die sich für unsere Umwelt einsetzen, für Tiere einsetzen, für Bildung einsetzen, für Frauenrechte einsetzen. Es gibt so unendlich viel. Du wirst an jeder Ecke jemand und irgendwas finden, was
halt auch
gut ist.
Suchen.
Darf ich noch vielleicht eine letzte Frage für dich?
Ja.
Hast du sowas wie ein Vorbild, wenn du jetzt sagst, es gibt viele andere Leute, die guten Stuff machen? Jemand, der dich vielleicht inspiriert oder zu dem du aufschaust?
Jede Form, und das meine ich gar nicht, um es ausweichend zu beschreiben, von meiner Sozialisation musste ich irgendwann quasi immer mein eigener Gott, mein eigenes Vorbild sein, weil ich kein anderes Vorbild hatte.
Ja.
Das konnte ich glücklicherweise ablegen.
Ja.
Weil das was sehr Einsames hatte, was sich auch nicht richtig und schön anfühlt. Wenn ich jetzt um mich herum gehe, dann kann das Vorbild in dem puristischen Handeln eines kleinen Kindes, in dem es die Wahrheit sagt, genauso liegen wie in einer polarisierenden Greta, die sich einfach mit einem Pappschild irgendwo hinstellt und etwas auslöst.
Mhm.
So, ob sie Leute in die Verzweiflung stürzt oder ganze Organisation daraus entwachsen, ist mir vollkommen egal.
Mhm.
Wenn Menschen authentisch sind, für etwas einstehen, was der innere Kompass, die Intuition oder eigene Wertevorstellungen irgendwie entstehen lassen, dann ist das einfach genau das Richtige. Das ist dann Vorbild.
Finde ich sehr gut ausgewichene Antwort, mit der ich sehr zufrieden bin, kann ich unterschreiben.
Jederzeit wieder gerne.
Wirklich, wirklich toll. Also Jan, ich glaube, wir haben wirklich dich ausgequetscht, wie du den Apfel zu diesem tollen Saft. Ich muss zugeben, da kam
gerade
spontan.
Gestern aufgeschrieben.
Nein, ich schwöre dir, da kam gerade wirklich spontan.
Okay, nicht schlecht.
Aber
Freestyle.
Das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz gesagt haben, weil ich fand es wirklich sehr, sehr toll, auch nochmal von deinen eigenen Worten. Klar, man kann Interviews lesen, aber ich finde, das ist schon nochmal was anderes, wenn man so ein bisschen über dich erfährt und über ein bisschen drum zu philosophieren. Das machen wir alle mal ganz gerne zu diesen ganz komischen Zeiten. Deswegen an dieser Stelle schon mal tausend Dank an dich, dass du uns deine Zeit und unseren Hörern deine Zeit geschenkt hast. Du hast ja auch ordentlich was zu tun als kleiner Menschenfreund, Menschenheld. Und ja, ich würde sagen, ich mach noch mal ein ganz kleines, kurzes Outro zu deiner Organisation. Also wenn ich jetzt irgendetwas falsch sage oder so, dann correct me after.
Ich schreibe den Leserbrief. Hörerbrief.
Feedback sind wir bitte ganz, ganz, ganz happy. Wie viel Obst bleibt eigentlich unter unseren Bäumen liegen und vergammelt einfach? Kann man was daraus machen? Und könnte man Menschen sogar dadurch helfen? Aus diesen einfachen Fragen entstand die Idee, das Obst aus den Gärten seiner Nachbarn zu pflücken und daraus leckeren Saft zu pressen. Und zwar mit Hilfe von Menschen aus Randgruppen. Menschen, die normalerweise nicht so leicht eine Arbeit finden in der heutigen Gesellschaft. Aus der gemeinnützigen Organisation Das Geld hängt an den Bäumen wurde 2010 eine Institution, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das vergessene Obst zu nutzen und dadurch den Vergessenen der Gesellschaft, wie psychisch kranken oder lernbehinderten Menschen, eine Lebensaufgabe und ein Zuhause zu bieten. Das Geld hängt an den Bäumen GmbH beliefert Büros und Restaurants, das Hamburger Rathaus, mit naturtrüben Saft aus Früchten von eben diesen vergessenen Apfelbäumen. Alle Erlöse werden reinvestiert, um das Projekt zu fördern. Gerade aufgrund der Corona-Pandemie ist die Spendenbereitschaft für Das Geld hängt an den Bäumen wichtiger denn je geworden. Wie ihr so eben von Jan selbst gehört habt, gibt es auf jeden Fall einfache Möglichkeiten zu spenden, wie zum Beispiel auf der Website. Für jeden Cent ist das Unternehmen dankbar, so kann es nämlich weiterhin für Naturschutz und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, Migrationshintergrund, chronischen Krankheiten und anderen Randgruppen sorgen. Also danke auch an dich, Julian, an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank, dass ich euer Pilot sein durfte.
Anstoß, es schmeckt richtig lecker.
Schmeckt lecker, ne?
Geil. Apfel-Ingwer, auch eine Kombi, die man einfach sonst nicht macht. Finde ich gut. Darüber freuen die sich im Schnitt mal. Lecker. Ja, mega cool. Also das.
Vielen Dank, Jan.
Krass, Viertel vor vier, die Zeit ist wie im
Flug. Fuck, Viertel vor vier.
Also, oh mein Gott.
Mir standen zwei High-Cube-Container gerade in Wilhelmsburg.
10 vor 4.
Ich muss einmal ganz kurz telefonieren.